Wir leben in einer Zeit, in der Sorgen allgegenwärtig sind. Sie kommen nicht leise, sie kommen in Schlagzeilen, in Push-Nachrichten, in Gesprächen, die eigentlich Nähe schaffen sollten und am Ende doch nur Angst verstärken. Wir sorgen uns um Dinge, die vielleicht nie eintreten werden, um Szenarien, die nur in unserem Kopf existieren. Und während wir uns vorbereiten auf Katastrophen, die möglicherweise nie Realität werden, verpassen wir das Einzige, was sicher da ist: diesen Moment. Wie oft bist du heute schon gedanklich woanders gewesen? In der Zukunft, im Was wäre wenn? Im Was, wenn es schief geht? Im Was, wenn ich nicht genug bin? Dabei sitzt das Leben genau jetzt vor dir, still, geduldig und wartet darauf, gesehen zu werden. Der stoische Philosoph Seneca sagte schon vor fast 2000 Jahren, dass wir oft mehr leiden in unserer Vorstellung als in der Wirklichkeit selbst. Und wenn man ehrlich ist, spürt man, wie wahr das ist. Denn Sorgen sind selten laut. Sie sind subtil, sie schleichen sich ein, nehmen Platz in unseren Gedanken und malen Schatten, die größer sind als das, was wirklich vor uns steht. Erst verlieren wir die Leichtigkeit, dann die Freude und irgendwann verschieben wir das Leben selbst auf später. Wenn es ruhiger wird, wenn alles geklärt ist, wenn ich weniger Angst habe. Aber was, wenn dieser Zeitpunkt nie kommt? Was, wenn das Leben nicht wartet, bis wir keine Sorgen mehr haben? Angst gehört zum Menschsein, genauso wie Hoffnung. Zwischen diesen beiden Emotionen liegt unsere Widerstandskraft. Nicht darin, angstfrei zu werden, sondern darin, trotz Angst zu leben. Epikur sagte einmal, die größte Tragödie sei nicht die Angst selbst, sondern das ständige Aufschieben des Lebens in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Vielleicht ist das die ehrlichste Frage, die wir uns stellen können. Wie viele deiner Sorgen sind real und wie viele halten dich nur davon ab, wirklich zu leben? Nicht alles liegt in deiner Kontrolle. Das war nie so und wird nie so sein. Aber dieser Moment, dein Atem, dein Körper, dein Dasein hier und jetzt, der gehört dir. Vielleicht geht es im Leben nicht darum, alle Sorgen zu besiegen, sondern sie leiser werden zu lassen, indem wir uns dem zuwenden, was wirklich da ist. Denn oft leiden wir mehr in unserer Vorstellung als in der Wirklichkeit. Und manchmal reicht es aus, für einen kurzen Moment aufzuhören, gegen die Zukunft zu kämpfen und stattdessen das jetzt zuzulassen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Schneller werden Podcast, ihr Lieben. Und ja, was soll ich sagen? Nächste Woche. Wir sind schon wieder in der zweiten Woche. Im neuen Jahr. Die Zeit rast. Wir gehen mit großen Schritten schon wieder auf Weihnachten zu. Nee, so schnell geht's dann doch nicht, ne? Gott sei Dank. Ja, wie läuft's bei euch? Wie klappt es? Kommt ihr gut mit eurem Training zurecht? Habt ihr die ersten Dinge umgesetzt im neuen Jahr oder musstet ihr doch wieder feststellen, dass ihr wieder mit der Tür ins Haus gefallen seid und eure Vorsätze, eure Ansprüche wieder mal zu groß waren und ihr habt es einfach nicht in euren Alltag integriert bekommen? Ja, manchmal ist es eben nicht so einfach. Und die letzten Tage haben mich wieder mal ein paar Fragen erreicht und es dreht sich irgendwie immer um das Thema der richtigen Trainingssteuerung und auch immer nochmal um das Thema der Schwelle, der Threshold Runs, der anaeroben Schwelle, der Bereich, in dem, ja, wenn man sie gut eben trainiert oder gut steuert, dass da wahnsinnig viel Potenzial eigentlich liegt, um besser zu werden, aber auch da eben die größten Fehler passieren können, weil man dann doch irgendwie zu intensiv, zu wenig intensiv, falsch trainiert, falsche Zeiten, falsche Herzfrequenzen, wie auch immer. Und deswegen möchte ich heute einfach nochmal über das Thema von Schwellentraining sprechen. Und da kamen auch so Fragen, ja, was hältst du eigentlich von Double Threshold Days oder von Doppelschwellentagen? Was macht es denn Sinn, auch mal zweimal am Tag Schwelle zu trainieren? Ich sehe jetzt im Internet, in den sozialen Medien, dass alle diese Double Threshold Days machen, ja? Woher kommt das eigentlich? Darüber möchte ich auch heute mit euch sprechen. Ja, ich würde sagen, alles kommt mal wieder so ein bisschen drin vor. Und ich wünsche euch heute viel Spaß beim Zuhören und ja, mein Intro und dann starten wir direkt in die neue Folge. Herzlich willkommen bei Schneller werden, deinem ultimativen Podcast, der dich in Sachen mentale Stärke und Laufwissen auf das nächste Level hebt. Ich bin Alex Mersolle, einer der gefragtesten Laufcoaches und Mentaltrainer in Deutschland. Und ich bin hier, um dich zu inspirieren und zu motivieren. Du und ich, wir wissen, dass Laufen mehr ist als nur vorwärts zu kommen. Es geht um die Verbindung von Körper und Geist, um Durchhaltevermögen und die pure Freude an der Bewegung. Egal, ob du deine ersten Schritte wagst oder für den nächsten Ultramarathon trainierst. Schneller werden steht für Fortschritt, Gemeinschaft und die kleinen Siege, die wir feiern. Jede Episode ist vollgepackt mit Stories, die motivieren, Tipps, die deine Technik verbessern und mentalen Tricks, die dich auch an harten Tagen voranbringen. Zusammen knacken wir deine persönlichen Rekorde beim Laufen und im Leben. Ja, ihr Lieben, Schwellentraining ist wahrscheinlich der am häufigsten benutzte und gleichzeitig am meisten missverstandene Begriff im Laufsport. Also wenn man sich auf Social Media mal umschaut oder Trainingspläne liest, klingt Schwellentraining immer gleich. Ja, irgendwie so 20 Minuten hart, aber kontrolliert. Tempo irgendwo zwischen 10 Kilometer und Halbmarathon-Pace. Herzfrequenz knapp, also unter Maximum, submaximal. Und eigentlich liegt genau hier das Problem. Oft wird eben Schwellentraining als Tempo verkauft und nicht als Zustand. Was meine ich damit? Viele Läufer laufen ihre Schwelle jedes Mal so, als wäre es ein kleiner Wettkampf. Ja, sie gehen mental auf Angriff, pressen sich durch die Einheit und am Ende sind sie dann stolz, es durchgezogen zu haben. Da muss man aber ganz klar sagen, Schwellentraining ist kein Muttest, es ist kein Beweis von Härte, es ist einfach eine hochpräzise Trainingsform, die dir brutal ehrlich zeigt, wie effizient du wirklich läufst. Und wenn man das Ganze falsch einsetzt, bringt dich schnell dieses Schwellentraining oder macht dich nicht schneller, sondern tatsächlich eher müde, unbeweglich und auch langfristig vielleicht sogar auch langsamer. Und es gilt oder es ist wichtig zu verstehen, was ich damit sagen will, ja. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Also Schwelle, ich habe da auch schon ganz oft drüber gesprochen, ne? Aber wie definiert sich denn eine Schwelle? Ja, Schwelle wird eben oft als so ein fixer Punkt dargestellt, dass es bei einer bestimmten Herzfrequenz ist, ja. Also bei Punkt 140 ist deine Schwelle. Oder bei einem bestimmten Tempo, was du läufst. Beispielsweise bei einer 6er Pace, da ist deine Schwelle. Oder eben aus der Leistungsdiagnostik, dass man sagt, okay, bei einem Laktatwert von 3,7 Millimol, das ist genau der Punkt. Das ist praktisch, aber eigentlich ist es biologisch auch ein Stück weit falsch, weil die Schwelle ist kein fixer Punkt, sie ist immer ein Bereich. Und dieser Bereich verschiebt sich beispielsweise mit deiner Ermüdung, mit deinem Trainingszustand, den du aktuell hast, mit deinem Energiestatus, der aktuell vorliegt und sogar mit deinem Laufstil an diesem Tag. Ja, was meine ich damit? Das heißt, wenn du jetzt diesen fixen Punkt dir irgendwo für dich ermittelt hast, ja, und der sagt jetzt, okay, ist bei Herzfrequenz 145. So, jetzt gibt es eben Tage, wenn du müde bist und nicht so gut geschlafen hast, dann passiert es relativ schnell, dass 145 vielleicht viel, viel schneller erreicht wird. Und du dir denkst, boah, heute bin ich ja extrem langsam und du bist bei 145. Oder eben mit deinem Trainingszustand. Ja, du hast jetzt vielleicht einmal einen Test gemacht und hast dir deine Schwelle ermittelt und dann machst du irgendwie ein richtig hartes und intensives Training. Dein Körper hat das so vielleicht noch nie gemacht und weiß auch gar nicht, wie das Ganze funktioniert. Ich vergleiche das auch immer gerne wieder mit dem Autofahren. Ja, also wenn du jetzt ganz neu deinen Führerschein machst, dann kannst du ja noch kein Auto fahren. Du weißt zwar, wie du schaffst es vielleicht, das Auto anzufahren. Du kannst in den ersten, zweiten, dritten Gang schalten. Du bewegst das Auto, das funktioniert, aber richtig fahren kannst du ja noch nicht. Das braucht eben Zeit und Routine. Und das ist auch mit dem Trainingszustand gemeint, ja. Und dann natürlich auch mit deinem Energiestatus, ne. Also es gibt halt eben, läufst du morgens, läufst du abends. Auch das spielt eine große Rolle bei den meisten, ne, weil man sagt, okay, ich bin eigentlich eher so der Morgenläufer. Manche sagen, ich bin eher immer diejenige, die abends lieber läuft. Und es kann auch mit dem Laufstil zusammenhängen, ne. Also wenn du einen sehr, unökonomischen Laufstil hat, der sehr viel Kraft kostet, kann man damit auch, ja, nur weil der Laufstil nicht so gut ist, wo man sehr, sehr viel Kraft für braucht, kann auch da der Punkt eben sein, dass diese Schwelle eben kein fixer Punkt ist, ja. Meistens ist es auch so, dass dein Stoffwechsel oft noch kann, aber deine Muskulatur halt eben nicht mehr, weil sie es halt eben nicht gewohnt ist. Du willst laufen, du machst dir dreimal 1000 Meter und beim dritten 1000 Meter merkst du, oh, meine Waden fangen an zuzugehen. Die sind jetzt voll hart. Du denkst dir, ja toll, wenn meine Waden jetzt nicht fest gewesen wären, dann hätte ich bestimmt noch einen vierten und einen fünften geschafft. Aber es geht nicht mehr. Meine Waden haben zugemacht. Es geht einfach nicht mehr. Herz-Kreislauf funktioniert noch. Und das ist damit tatsächlich gemeint, dass oft auch die Muskulatur der limitierende Faktor ist und nicht eben dein Herzfrequenz. Das bedeutet, ja, Herzfrequenz, okay, Atmung ist kontrollierbar und die Pace ist stabil. Aber der Schritt wird dann nachher eben wie vielleicht deutlich länger oder eine längere Bodenkontaktzeit. Du wirst vielleicht unsauber, du knickst vielleicht in der Hüfte auch so ein bisschen ab. Und das ist dann damit gemeint, dass man sagt, okay, ich laufe bestimmte Zeiten an meiner Schwelle und bin vielleicht sogar auch von meiner Intensität schon drüber. Oder es ist vielleicht schon intensiv, weil ich meinen Laufstil in dem Bereich nicht mehr sauber ausführen kann, weil es dann doch schwer wird. Und dann verfälscht man und dann merkt man tatsächlich nicht an der Geschwindigkeit, sondern eigentlich eher an dem, wie ich laufe. Und du kannst ja mal für dich reflektieren, bei welchen Trainingseinheiten, wo du merkst, wo du dir einfach gar keine Gedanken machen musst, wie du läufst, wo du einfach läufst. Bei manchen Einheiten, die du trainierst, sind die ersten Intervalle vielleicht noch gut, du bist kontrolliert, du kannst alles gut koordinieren. Dann merkst du ja, je länger das Training dauert, nach hinten raus wird es vielleicht anstrengender und anspruchsvoller. Und du merkst so, ja, irgendwie fängst du jetzt an, anders zu laufen. Ja, also der Laufstil wird unsauber und das ist einfach immer ein gutes Zeichen dafür, dass du vielleicht schon über diesen Punkt drüber bist und dass wir dann nicht mehr im Schwellenbereich unterwegs sind, sondern eher in einer maximalen Ausbelastung und wir damit vielleicht sogar das Trainingsziel verfehlen. Ja, das sind so ein paar Punkte, die letztendlich so ein Schwellentraining tatsächlich ausmachen. Ne, man kann also auch sagen, ein Schwellentraining sollte immer so sein, dass du es wirklich sehr gut kontrollieren kannst, dass es sauber bleibt. Und das würde ich auch immer vorziehen. Klar muss man auch mal über den Punkt gehen und sich auch richtig quälen. Aber es sollte eigentlich immer so sein, dass wir zwischen den einzelnen Abschnitten, ich gehe auch gleich schon mal auf die Pause ein, dass man ein gewisses Tempo wählt, was wirklich kontrollierbar ist. Und was man dadurch, dass man es vielleicht 5-6 Minuten macht, dadurch eine kleine Minute dir eine Pause gönnst, dass du dich dann so weit wieder erholt hast, dass die nächsten 5-6 Minuten wieder sauber und kontrolliert gelaufen werden können. Dann bist du meistens immer in einem guten Schwellenbereich unterwegs. Es kam die Frage auf, ob es auch so Doppelschwellentage, ja, oder warum machen das Eliteläufer und kann ich das als Hobbyläufer auch machen oder was ist da ein großer Trainingseffekt? Und das ist von den Norwegern entstanden und man muss dazu sagen, dass je mehr und je intensiver wir trainieren, also je mehr unser Körper leisten muss, müssen wir natürlich auch dementsprechend unsere Regenerationsphasen einhalten. Also wenn wir uns einen Leistungs- oder einen Elite-Sportler angucken, trainiert der in der Regel sehr, sehr viele Einheiten, qualitativ sehr hochwertig, hat die genügende Regeneration. Und dann muss man halt eben gucken, okay, wo können wir denn vielleicht noch ein bisschen mehr machen oder wie können wir vielleicht unser Training, unser Volumen doch noch steigern, ohne uns wahnsinnig groß zu belasten. Und daraus ist bei den Norwegern, gerade so bei den Ingebrigtsen-Brüdern, ist das so ein bisschen daraus entstanden, dass sie halt eben zweimal am Tag trainieren und dann halt eben zwei harte Einheiten am Tag machen. Eine morgens und eine abends. Was versucht man? Ja, also in der Regel macht man morgens die etwas intensivere Einheit. Und wenn wir von Schwellentraining sprechen, beispielsweise wir machen morgens 3x10 Minuten Schwelle mit einer Minute Pause. Und abends machen wir dann nochmal, keine Ahnung, 5x5 Minuten Schwelle mit einer Minute 30 Pause und kommen so letztendlich, wenn man beide Trainingseinheiten zusammenzieht und wenn man dann halt sich eben nur den Part anguckt, wo ich in diesem Bereich der Schwelle war, schaffen wir es halt am Tag vielleicht dann auch auf 60 Minuten Schwellentraining zu kommen. Wenn wir das beispielsweise nur in einer Einheit machen, dann kann diese Einheit unglaublich lang werden und auch unglaublich viel Kraft kosten. Weil wenn ich in einer Einheit beispielsweise, um jetzt auf 60 Minuten zu kommen, ich mache jetzt 6x10 Minuten mit einer Minute Pause, dann ist das schon ein enorm hohes Pensum in einer Einheit und man ist wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich nach dieser Trainingssession kaputt Und man braucht vielleicht auch ein bisschen mehr Regeneration, um am nächsten Tag dann wieder was machen zu können. Also, was hat man versucht oder was hat man gemacht? Man wollte aber unbedingt 60 Minuten Schwellentraining haben. Ja, und was war dann die logische Konsequenz? Wir machen morgens 30 Minuten und machen abends nochmal 30 Minuten. Beide Einheiten sind dafür nicht ganz so hart und nicht so ganz so intensiv. Und wenn ein halber Tag Pause dazwischen ist, dann hat der Körper sich wieder so weit ein Stück regeneriert, dass wir so dann auf diese 60 Minuten kommen. Und das war im Prinzip so ein bisschen das Geheimnis der Ingebrigtsen, dass sie dann halt eben dieses Training gemacht haben. Und so schafft man es tatsächlich in einer Woche deutlich mehr Zeit innerhalb der Schwelle zu verbringen. Und das ist eigentlich so die Kunst oder das ist so das Ziel von so einem Doppelschwellentraining. Also der Sinn ist eigentlich, mehr qualitative Zeit nahe der Schwelle zu sammeln, ohne strukturellen Schaden anzurichten. Also wenn ich dann diese eine Einheit 6x10 Minuten am Stück machen würde, ist das natürlich eine deutlich größere Belastung auch für Gelenke, Bänder und Sehnen. Und wenn wir daran anknüpfen, was ich eben gesagt habe, dass wenn ich beim dritten Intervall noch kontrolliert laufen kann, beim vierten aber schon merke, oh, jetzt wird es aber langsam auch hart und unsauber, und fünfte und sechste, da wird die Lauftechnik schlechter, ja, man knickt vielleicht mehr mit der Hüfte ab, man knickt mehr mit den Füßen ab, man macht viel zu große Schritte, dann schlägt das natürlich auch auf den Bewegungsapparat und kann dazu führen, dass man dadurch halt eben vielleicht das ein oder andere Wehwehchen hat, ja, dass anfangen die Schienbeinkanten weh zu tun, weil man halt eben keine Kraft mehr hat, um einen sauberen Laufstil zu machen, ja, und das ist eigentlich so das Ziel. Ob das jetzt sinnvoll ist für jemanden, der im Hobbybereich unterwegs ist, kann es natürlich, wenn man sagt, hey, ich habe da Bock drauf, ist cool, das machen gerade alle, macht man das, ja. Aber ich sag, man sollte schon oft in der Woche trainieren. Und wenn mich jemand fragt, soll ich eine Doppelschwelle machen, also soll ich zweimal am Tag trainieren, dann würde ich immer sagen, wie oft trainierst du in der Woche? Ja, aktuell dreimal. Dann würde ich immer sagen, ja, bevor du einen Doppelschwellentag machst, dann bau lieber eine vierte Trainingseinheit ein. Da hast du langfristig vielleicht mehr davon, als statt nur drei, in Anführungszeichen, an drei Tagen zu trainieren. Aber an dem einen Trainingstag machst du dann dieses Doppelschwellentraining. Man muss natürlich auch immer die Bedingungen sehen, die jeder mit sich bringt. Es gibt halt eben Leute, die haben so ein krasses, getaktetes Leben mit Job, mit Beruf, mit Familie, mit Kind. Die schaffen es vielleicht nur irgendwie, dreimal oder zweimal in der Woche zu trainieren, und dafür hat man aber an dem einen Tag sogar so viel Zeit, dass man sagt, ja, ich hätte die Möglichkeit, morgens und abends was zu machen, dann kann sowas natürlich auch Sinn machen, um einfach zu sagen, okay, um vielleicht dann doch ein bisschen mehr Volumen in mein Training zu bekommen. Ich habe zwar nur zwei Tage Zeit, aber dann kann ich es halt eben morgens und abends machen. Also auch das wäre eine gute Möglichkeit. Und bei diesen Schwellenläufen oder bei dem Doppelten ist es wirklich so, dass die meisten tatsächlich ihre Schwelle zu intensiv laufen. Ja, dass es dann nachher wirklich zu hart ist und dass man dann ganz oft abdriftet von Schwellentraining hin zu VO2 Max. Ne? Also wenn das Herz-Kreislauf-System zu stark dann nach oben rausschießt, ja, und der Körper einfach zu stark gefordert wird, dann verfehlen wir halt immer so ein bisschen das Training und rutschen dann ins VO2 Max ab. Wenn wir dahin abrutschen, ist es natürlich immer mehr Belastung für den Körper. Wir brauchen immer eine größere Regenerationszeit, deswegen ein bisschen mehr Intensität rausnehmen, dafür qualitativ hochwertig laufen und versuchen, ja, viele Minuten sauber in der Zone zu bleiben, um damit letztendlich besser zu werden. Dann kommen wir nochmal zum Thema Laufeffizienz und Schrittfrequenz. Auch nochmal ein wichtiger Punkt, weil wenn wir in unserem Training sind, dann versuchen wir ja eigentlich immer, wir achten ja relativ selten auf unseren Körper. Wir versuchen ja irgendwie diese Zeiten dann einzuhalten oder wir versuchen eine bestimmte Herzfrequenzzone zu erreichen und kümmern uns eigentlich nur um diese zwei Parameter, und das alles andere läuft natürlich unbewusst ab und läuft so ein bisschen im Hintergrund, ja. Deswegen ist ja auch dieses Thema der Lauftechnik oder Lauf-ABC, ob das sinnvoll ist oder nicht, wenn man klein war, so wie ich, habe mit 6 mit der Leichtathletik angefangen, und da übt man schon sehr, sehr, sehr früh Bewegungsabläufe, und dann wird das irgendwann Automatismus und man hat diesen sauberen oder flüssigen Laufstil irgendwann, ja, abgespeichert, und das Unterbewusstsein ruft einfach diese Bewegungskoordination ab. Wenn ich das aber noch nie gemacht habe und ich irgendwie einen unsauberen Laufstil habe, dann versuche ich natürlich nur über die Herzfrequenz oder die Pace dieses Ziel oder diese Einheit zu absolvieren. Und wir haben aber einen, wenn wir es bewusst ansteuern, wenn wir den Fokus vielleicht jetzt mal auf weniger Pace oder auf weniger Herzfrequenz legen, sondern wir versuchen mal darauf zu achten, wie wir laufen, ob wir entspannt laufen, ob wir angestrengt laufen, ob wir energiesparend laufen, will ich einfach euch nochmal ans Herz legen, achtet mal wirklich auf euren Laufstil. Und was wirklich sehr gut helfen kann, ist, dass man einem bestimmten Rhythmus folgt. Wenn ihr beispielsweise Musik hört und ihr Beats sucht, das gibt es bei Spotify oder auch bei anderen Anbietern, da könnt ihr mal eingeben 170 Beats per Minute, also 170 Schritte im Prinzip pro Minute. Das ist natürlich jetzt keine, muss jetzt nicht die Musterlösung sein, dass es 170 Beats per Minute sind, aber wenn ihr eine hohe Kadenz habt, also eine hohe Schrittfrequenz, also so ein Rhythmus so bap, 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 bap. Und wenn ihr das auf dem Ohr habt, diesen Beat, und ihr versucht, den Takt mit eurer Kadenz zu treffen, das heißt also, ihr lauft, ihr macht euch die Musik an und egal welches Tempo ihr lauft, versucht ihr mal diesen Rhythmus des Beats mitzugehen. Dann werdet ihr merken, vielleicht ist euer Schritt deutlich größer und ihr merkt so, oh nee, wenn ich den Beat einhalten will, dann muss mein Fuß deutlich früher aufsetzen. Und wenn ihr das mal gemacht habt, probiert habt, wie alle Sachen, ist es am Anfang total ungewohnt, es fühlt sich voll scheiße an. Ihr glaubt, ja, was ist das für ein Mist? Ja, so viele Schritte, so viele kleine Trippelschritte kann ich ja gar nicht machen. Aber gebt eurem Körper mal die Chance, das mal über mehrere Trainingseinheiten, über mehrere Einheiten einfach mal auszuprobieren und dem Körper die Möglichkeit zu geben, sich daran zu gewöhnen. Und das idealerweise bei einem Tempo, wo ihr euch normalerweise wohlfühlt. Also wenn ihr so einen ganz langsamen Dauerlauf macht, wo ihr merkt, ja, irgendwie wird mein Laufstil, fühlt sich das nicht nach mir an. Wenn ihr völlig krasse Intervalle ballert, dann werdet ihr auch sagen, ja, okay, hier kann ich mich jetzt auch nicht drauf konzentrieren. Aber es gibt so ein gewisses Tempo, und das kennst du selber, das fühlt sich bei dir rund an. Da hast du das Gefühl, ja, das ist das, so wie ich laufe. Und damit könnt ihr anfangen oder das könnt ihr da ausprobieren. Ihr wählt dieses Tempo, macht euch dann ein Metronom an, stellt es auf 170 oder ihr sucht euch eine Playlist raus, 170 Beats per Minute, und ihr versucht dann, die Schrittfrequenz mal umzusetzen. Und dann werdet ihr merken, oh, wenn der Schritt zu lang war, man muss deutlich früher den Fuß wieder aufsetzen, dann trefft ihr euch besser unterm Körperschwerpunkt. Und irgendwann kommt man, wenn ihr mein Video gesehen habt oder das Laufwebinar, dann kommt ihr in diesen Rhythmus rein, wo ihr merkt, ey, jetzt komme ich in so einen Flow-Zustand und jetzt bin ich drin. Und wenn ihr das einmal verinnerlicht habt, dann könnt ihr auch sehr gut mit eurem Tempo spielen und dann werdet ihr auch relativ schnell merken, wenn ihr im Schwellenbereich unterwegs seid, könnt ihr das so lange auch aufrechterhalten, bis wir halt eben in diesen, ich sag mal, VO2-Max-Bereich abdriften, wo wir halt eben dann unsauber in der Technik werden, ja. Deswegen achtet nicht nur auf eure Geschwindigkeit beim Laufen oder eure Herzfrequenz, macht bewusst mal Trainingssessions, wo ihr wirklich mal auf eure Körperhaltung achtet, ja. Wie setzt ihr auf, wie hoch ist die Schrittfrequenz? Und das geht halt eben gut mit einem Metronom oder halt eben mit einer Playlist, mit Beats per Minute, wo man halt eben vielleicht dann auch noch gute Musik hat. Ich mache es gerne mit einem Metronom. Das ist dann natürlich sehr monoton. Du hörst immer so ein Klacken, Klack, 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 Klack. Am Anfang ist das auch nervig, aber irgendwann wird dieses Klack, Klack, Klack. Das ist dann wie wenn du irgendwann permanent Meeresrauschen so im Hintergrund hörst. So, das beruhigt dich irgendwann und dann bist du in deinem Trott drin. Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt auch dabei. Dann sprechen wir auch nochmal über Herzfrequenz oder Tempo. Ja, warum? Dich letztendlich, es gibt immer Pro und Contra für beide Sachen. Und da kriege ich auch oft die Frage, ja, soll ich jetzt meine Schwelle eher nach Herzfrequenz oder soll ich es nach Pace laufen oder soll ich es nach Meter machen oder soll ich es nach Minuten machen? Es gibt für alles Vor- und Nachteile. Also, wenn wir über die Pace sprechen, ja, was wird bei, wenn wir nach Pace trainieren, was wird da eigentlich ignoriert? Das ist auf jeden Fall die Windverhältnisse, ne? Also wenn ihr jetzt extrem Gegenwind habt beispielsweise, dann merkt ihr, oh, kann ich die Pace gar nicht halten. Gerade auch die Strecke, die ihr lauft, ne, wenn es da irgendwie hoch und runter geht, ne? Wenn ihr jetzt gerade einen Intervall laufen sollt und ihr habt eure Zonen und es geht gerade berghoch, dann könnt ihr auf jeden Fall nicht da die Pace halten, ja. Dann auch das Thema Hitze. Ja, wie warm oder kalt ist es, ne? Wenn es jetzt besonders warm ist, dann ist auch da die Geschwindigkeit, ne, ist die Muskulatur vielleicht deutlich mehr erwärmt und man kann vielleicht einen schnelleren Schritt gehen. Oder wenn es extrem kalt ist, ich habe viel an, auch dann ist es auch mit der Pace wieder. Und natürlich auch die Müdigkeit. Ja, also seid ihr topfit, seid ihr ausgeruht? Das sind halt eben so Dinge, die nicht kontrollierbar sind, wenn wir nach Pace gehen. Dann natürlich auch die Herzfrequenz, ja. Was die nicht berücksichtigt, ist natürlich auch so dieser Herzfrequenzdrift, ja. Also dieser kardiovaskuläre Drift, der manchmal dann einfach, wo man sagt, hey, ich bin jetzt irgendwie gar nicht schneller geworden. Ich bin da die ganze Zeit, laufe ich das Tempo, aber jetzt gegen Ende hin steigt mein Puls voll krass an. Auch das kann normal sein, weil auch das hat ja was mit unserem Blutdruck, mit unserem Blut zu tun, wie schnell das durch den Körper strömt. Und wenn wir jetzt quasi richtig aufgewärmt sind und wenn unsere Kernkörpertemperatur nach oben wandert und steigt, dann haben wir natürlich auch einen anderen Blutfluss und das kann dazu führen, dass unser Herz schneller schlägt, um das Blut letztendlich anders durch den Körper zu befördern, weil unser Körper einfach mehr aufgeheizt ist als wie am Anfang von unserem Lauf, ne? Dann, was auch immer nicht berücksichtigt wird, ist natürlich auch das Thema Stress, ja? Der Stress beeinflusst unglaublich die Herzfrequenz. Ja, das heißt also, wenn wir gestresst sind, dann haben wir eher eine erhöhte Herzfrequenz. Wenn wir dagegen entspannt sind, ist es ein bisschen niedriger. Und wenn du so einen ganz entspannten Tag hast und gehst trainieren, dann bist du vielleicht die erste halbe Stunde vielleicht 10 Schläge niedriger als sonst. Und wenn du aber dich abhetzt und sagst, boah, ich mache jetzt noch schnell nach der Arbeit, springe ich in die Laufschuhe, lauf los, dann bist du vielleicht direkt auf einer ganz anderen Herzfrequenz. Und auch da, ja, wird es dann schwierig, nur nach der Herzfrequenz zu gehen. Koffein spielt auch eine große Rolle, ne? Koffein treibt auch den Puls nach oben. Schlafmangel ist genauso ein Thema, ne? Wenn ich müde und kaputt bin und vor allen Dingen auch Alkohol, ne? Wenn ich Alkohol am Vorabend getrunken habe, ist es in der Regel auch so, dass der nächste Tag, dass man da einfach auch einen erhöhten Herzfrequenz hat. Deswegen, es gibt keine perfekte Antwort. Es ist wichtig, eigentlich alle Bereiche zu kennen. Wo deine Schwelle ungefähr liegt bei dem Tempo, was du rennst bei gerader Strecke, aber auch da, wo sich deine Herzfrequenz halt eben eingependelt hat. Und dann kannst du beides als Bewertungsgrundlage nehmen. Und wenn du jetzt merkst, boah, heute bist du besonders langsam unterwegs, aber die Herzfrequenz passt und es fühlt sich auch irgendwie so gut an, dann bist du eigentlich immer auf der richtigen Seite. Und wenn alle Stricke reißen, dann mach es nach dem subjektiven Belastungsempfinden, ja, nach der Skala 1 bis 10, also RPE-Skala. Die war immer schon ein gutes Kriterium und frag dich einfach, wo bist du denn gerade unterwegs? Ja, ist das Tempo, was ich habe, ist das eine 3? Und wenn du das nicht so gut einschätzen kannst und du sagst, da bin ich jetzt bei einer 3, dann musst du dir auch immer die anderen Bereiche vorstellen. Also wenn ich jetzt gerade eine 3 laufe, könnte ich jetzt noch langsamer und entspannter laufen? Und wenn du sagst, boah, nee, ich laufe gerade schon mega entspannt, langsamer geht eigentlich nicht, dann ist es vielleicht doch nicht die 3, wo du gerade läufst, sondern vielleicht dann doch schon 2 oder 1. Wenn du aber jetzt merkst, boah, nee, ich kann dann noch richtig rausnehmen, eigentlich bin ich schon doch bei einer 5. Und das kannst du dir einfach auch als Bewertungsgrundlage nehmen, ne, dass du einfach da auf dein Körpergefühl hörst. Und wenn wir dann da irgendwo bei, ja, zwischen 5 und 7 dann unterwegs sind, was unsere Schwelle betrifft, dann sind wir bei 7 vielleicht eher im oberen Bereich, bei einer 5 sind wir eher im unteren Bereich, aber das ist eigentlich der Bereich, in dem wir gut unsere Schwelle trainieren können, in dem halt unser System halt auch eben lernt, mit Laktat gut umgehen zu können, dass es aufgebaut wird, auch wieder abgebaut, je nachdem, wie hart eben so ein Lauf ist, ne? Aber das sind da eben Parameter, die solltet ihr auf jeden Fall berücksichtigen und nicht immer nur starr nach nur einer Sache gehen. Ja, das ist ganz wichtig. Was auch immer noch ein guter Punkt ist, dass du dich immer während der Einheit so ein paar Sachen fragen kannst, ja. Kann ich aktuell die Schultern noch locker halten? Ja, das heißt, bin ich gerade im Lauf und ziehe die Schultern vielleicht unbewusst hoch? Achte einfach mal auf deine Schultern, ja, und lass die mal so irgendwie locker hängen. Wenn du merkst, ach nee, sind ja locker, oder du ziehst sie gerade hoch, da ist das schon ein Zeichen dafür, dass du schon angespannt bist, ja. Bleibt mein Schritt leise? Also wie hört sich dein Laufschritt an? Platzt du da rum wie so ein Elefant? Oder ist es eher schon so was Dynamisches, was Lockeres? Auch da merkt man oft so, wenn man irgendwie auf den letzten Kilometer kommt, beim Marathon, dass das alles andere als irgendwie smooth irgendwie ist. Das ist einfach nur noch ein Rumgehacke, ein Geplatze, weil der Körper einfach müde ist, ja. Und kann ich die Arme ruhig und richtig führen, ne? Rudern die irgendwie am Körper irgendwie links und rechts rum oder Hast du noch einen sauberen Armschwung? Versuch das einfach, dich während der Einheit immer mal wieder dran zu erinnern, um einfach dich selber zu reflektieren, ist es jetzt gerade noch in dem Bereich, wo ich mich gut fühle oder bin ich drüber? Und wenn nicht, das bedeutet nicht, dass du irgendwie mental schwach bist oder dass du das Ganze irgendwie für die Tonne ist. Nee, dann weiß man aber, dass du physiologisch, also körperlich, über dem Zielbereich bist. Das bedeutet, dass wir dann schon aus dieser Schwelle irgendwie rauskommen, weil unser Körper dann deutlich mehr in der Anstrengung ist und dann, dass wir dann eher im roten Bereich unterwegs sind. Ja, dann sprechen wir nochmal über Länge und Struktur, also warum kurze oder Schwelleneinheiten gar nicht so, also oft nicht so ausreichend sind. Also so ein Klassiker ist eigentlich so 20 Minuten Schwellentraining, dann bin ich durch. Ne? Also ich laufe mich 10 Minuten ein, mache 20 Minuten einen intensiven Tempolauf und laufe noch 10 Minuten aus und dann bin ich mit meinem Training durch. Also das Problem ist, viele Anpassungen brauchen einfach auch so eine gewisse Zeit. Gerade so im Bereich der Kapillarisierung und der Ökonomie braucht es halt eben auch schon einen gewissen Bereich, wo man sagt, hey, da sollten wir auch schon irgendwie mal 25, 30 Minuten unterwegs sein, dass der Stoffwechsel auch mal über einen längeren Zeitraum eben arbeiten kann. Deswegen ist so dieser Vorhalt, deshalb ist so ein bisschen die Idee dahinter, dass man sagt, okay, lieber ein bisschen längere Gesamtzeit ja im Training haben, aufgeteilt in saubere Intervalle mit minimalen Pausen. Ja, also nicht die einzelne Belastung macht dich besser, sondern die Zeit, die du tatsächlich technisch und stabil nahe der Schwelle verbringst. Also es nützt jetzt auch nicht zu sagen, ich mache jetzt 5x10 Minuten Lauf Schwelle und merke dann aber, dass die letzten zwei eben einfach so katastrophal technisch sind, dass du damit eben tatsächlich dann schon eigentlich das Training wieder kaputt machst, weil du dann wieder zu hart rennst oder weil du es einfach nicht halten kannst. Dann lieber Intensität rausnehmen und versuchen sauber zu laufen und vielleicht dadurch die Pause vielleicht einen Ticken weiter länger zu ziehen, dass du den nächsten Abschnitt auch wieder gut absolvieren kannst. Ja, das ist auch, was ich immer wieder feststelle, dass viele irgendwelche Intervalle einfach rennen, weil sie die einfach mal gehört haben oder was mein Lieblingsbeispiel immer ist, sind die ganzen Laufgruppen oder Lauftreff. Also ich bin auch ein großer Fan davon, wenn man Socializing betreibt und mit vielen unterwegs ist, aber man darf oder auch da, das Training, was man dann gemeinsam macht, ist dann immer ganz nett, weil man mit der Gruppe irgendwie was gemacht hat, aber da wird in der Regel laufen so viele eigentlich überhaupt nicht nach ihrem Trainingsziel, sondern haben irgendwas gemacht, was der Trainer vorgeschlagen hat. Und er sagt dann, ja, heute machen alle, keine Ahnung, 8x1 Minute all out. So, und dann läuft der eine vielleicht, der Anfänger ist, läuft auch all out, hat einen total schlechten Laufstil und macht damit mehr kaputt. Und derjenige, der ja schon richtig lange dabei ist, der dann 8x1 Minute macht. Das war dann schön, dass er 8x1 Minute gemacht hat, aber wenn wir in der Gesamtzeit dann im VO2-Max-Bereich 8 Minuten unterwegs sind, derjenige kann aber, der schon lange dabei ist, der kann auch bis 15 Minuten vielleicht sogar im VO2-Max-Bereich sein. Der hätte eigentlich das Doppelte an Training machen müssen, um damit dann seinen Bereich zu treffen, um effektiv zu trainieren. Also deswegen nur fürs Socializing finde ich das cool. Aber in der Regel alle, die in so Laufgruppen sind und dann irgendwie gemeinsam unterwegs sind, da gibt es halt immer denjenigen, der hinten aus dem Ruder läuft und dann gibt es aber auch eben die vorne rauslaufen und so die breite die große Bandbreite, ja, die schwimmt dann irgendwie so mit und man wundert sich dann nachher, ja, irgendwie, ja, werde ich dann doch nicht besser, ne? Also nur mal so eine kleine Anekdote sozusagen. Am Rand. Also die größten Fehler, die man machen kann, Schwelle als Wettkampf zu simulieren. Ne? Also es macht keinen Sinn, wirklich zu sagen, ey, ich probiere jetzt mal 50 Minuten Vollgas zu laufen, um zu testen, wie weit komme ich denn. Ne? Auch so ein 10-Kilometer-Lauf. Man spricht oft davon, dass meine 10-Kilometer-Bestzeit irgendwo so das Schwellentraining vielleicht oder die Schwelle abbildet. Wenn man jetzt mal guckt, wenn man jetzt schnell 10 Kilometer rennt, wenn man jetzt sagt, ja, okay, meine Bestzeit ist beispielsweise 40 Minuten auf 10 Kilometer, ja, dann ist man 40 Minuten an dieser Zeit gelaufen. Wenn ich dagegen aber jetzt vielleicht eine Bestzeit von 70 Minuten habe, dann würde man nie sagen, okay, 70 Minuten, die Zeit, die ich auf 10 Kilometer habe, das ist dann bestimmt nicht mein Schwellentempo, weil 70 Minuten an der Schwelle zu laufen ohne Pause ist dann auch dementsprechend einfach nicht der Schwellenwert, weil wie lange kann man an der Schwelle so irgendwo laufen? Auch das ist natürlich immer von Typ zu Typ unterschiedlich, aber alles, was so sich so um die 40 Minuten bewegt, ist ein Zeichen dafür, dass es irgendwie was mit Schwelle zu tun hat. Wenn ich ein 10-Kilometer-Rennen jetzt mache und ich habe vielleicht auch, bin jetzt noch schneller unterwegs als 40 Minuten, ja, dann bin ich immer bei 10 Kilometer auch nicht mehr nur im Schwellenbereich unterwegs, sondern auch drifte dann definitiv auch in den VO2-Max-Bereich ab, weil wir dann einfach auch eine andere Energiebereitstellung haben. Weil im Wettkampf laufen wir vielleicht am Anfang an der Schwelle, aber wir geben dann halt Gas und rutschen dann nach hinten raus ins VO2-Max. Aber bei diesem Schwellentraining, wenn ihr das macht, da gilt es wirklich auch einfach dieses Submaximale in dieser Zone zu bleiben und dann auch nicht bei jeder Trainingseinheit sagen, okay, ich habe jetzt 3x10 Minuten und die ersten drei haben super geklappt und jetzt mache ich den letzten der 3x10 Minuten, versuche ich jetzt nochmal alles rauszuholen und laufe dann nochmal 15 bis 20 Sekunden schneller, um einfach mir zu beweisen, ob der letzte nochmal schneller geht. Ja, warum? Wir wollen ja einen bestimmten Effekt haben in dem Training. Wenn ich dann wieder ins V2-Mark abrutsche, brauchen wir nicht. Ja, dann lieber submaximal bleiben, die Einheit gut und sauber abschließen und dann vielleicht zu sagen, ich mache vielleicht einen Doppel- oder einen Double-Threshold-Day und mache abends nochmal eine kleine Session, nochmal sauber, dann komme ich auch auf ein sehr großes Volumen und das macht am Ende des Tages dich dann schneller und du hast dich dabei nicht zerstört. Ja. Zweiter Punkt ist einfach zu seltene, dafür überharte Einheiten, das ist das, was ich gesagt habe. Viele sagen dann, ja, ich habe jetzt irgendwie, konnte jetzt 4 Tage nicht trainieren, dann mache ich jetzt, um wieder reinzukommen, ich kann auch nächste Woche nur einmal trainieren, dann schieße ich mich auch jetzt auch einmal ab. Da habe ich wenigstens was geleistet, weil wenn ich jetzt wieder so langsam trainiere, dann habe ich ja auch gar keinen Gewinn, ne? Also das ist auch ein großer Fehler, dass viele sich einfach sagen, ah, ich habe mich so oft trainiert, dann schieße ich mich halt eben einfach ab. Dann habe ich halt eben 6 Tage Muskelkater. Nee, das ist eigentlich der falsche Ansatz. Dann gibt es auch ein wichtiger Punkt, dass man keinen Unterschied zwischen unterer und oberer Schwelle hat. Was meine ich damit? Irgendwo beginnt ja deine Schwelle, wo man sagt, okay, ab welchem Bereich submaximal fängt diese Schwelle an? Und wo ist der Punkt, ab dem dein Körper dann überwiegend diese Kohlenhydrate verbrennt? Das heißt, bis zu welchem Punkt geht eigentlich deine Schwelle, wo es dann eben in den roten Bereich geht, wo es halt eben in den VO2-Max-Bereich geht? Und das ist, wie gesagt, ja kein Punkt, sondern einfach ein Bereich. Und der Bereich genau an der Grenze, da spricht man halt eben von dem Schwellenwert, das ist deine obere Grenze, aber die beginnt natürlich, also wenn ich aus dem Grundlagen-Ausdauer-1-Bereich, also wenn ich aus Zone 2 rauskomme, komme ich ja in Zone 3. Und das ist im Prinzip Zone 3, der untere Anfang. Und dann kommt Zone 4. Und dann kommt ja Zone 5. Und alles dazwischen, ja, ist damit gemeint, ne? Untere und obere Schwelle. Und auch das ist es wichtig, mal zu trainieren, ne? Also, dass man wirklich auch mal submaximal irgendwie unterwegs ist. Auch mal in Zone 3, ja. Auch ganz wichtig. Aber viele kennen Zone 3 irgendwie auch gar nicht, weil sie irgendwie immer bei Zone 4 irgendwie sind oder bei Zone 2 und ja, dann irgendwie alles andere so ein bisschen vernachlässigen. Dann halt diese Doppelschwellentage ohne echte Idee. Also da muss man sich schon Sinn oder auch wirklich mit mal hinsetzen und sagen, okay, was macht denn Sinn, einfach nur 2 Einheiten hintereinander zu machen. Viele machen auch morgens eine harte Einheit, eine VO2-Max-Einheit und sagen abends dann, ja, dann mache ich abends auch nochmal eine. Dann hat man 2x VO2-Max am Tag trainiert, obwohl man es eigentlich gar nicht wollte. Und da ist man nur kaputt am Ende des Tages und hätte vielleicht doch auch ein bisschen weniger machen können und hätte am nächsten Tag dann gleich wieder trainieren können. Ja, und dann zu guter Letzt, aber da haben wir auch schon öfters mal drüber gesprochen, ne? Also so typische Nettozeiten an der Schwelle, ne? Also ambitionierte Läufer, ich sag mal 25 bis 40 Minuten an der Schwelle, könnte sein 4x8 Minuten oder 3x12 Minuten. Und auch hier jetzt sehr gut trainierte Läufer, die vielleicht sogar 40 bis 60 Minuten an der Schwelle irgendwie unterwegs sind, 5x10 Minuten oder 3x15 Minuten. Oder halt eben, wenn ich jetzt zur Elite gehöre und ich auch 60 Minuten plus mache, ja, da geht es aber immer darum, fast nie all out zu sein, sondern wirklich technisch sauber zu laufen. Dann sprechen wir auch vom Threshold Days, Double Threshold Days, ne, wo man auch dann deutlich länger als 60 Minuten vielleicht über 2 Trainingseinheiten unterwegs gewesen ist, was man vielleicht in einer Einheit nicht schaffen würde, um halt eben mehr Volumen reinzubekommen. Genau. Woran merkt man eigentlich? Oder die Frage ist nicht, wie lange kann ich das Tempo halten, sondern eigentlich, wie lange bleibt mein Laufstil unverändert? Also sobald du merkst, ja, dass der Schritt schwerer wird, sobald deine Hüfte absinkt oder wenn die Arme hektischer arbeiten oder wenn deine Bodenkontaktzeit lauter wird, ja, oder der Bodenkontakt, dann bist du in der Regel über der Schwelle, auch wenn Pace und Puls passen. Das kannst du dir so ein bisschen mal auf vor Augen führen, ne? Weil der Körper dann einfach viel mehr leisten muss, um sauber zu laufen. Ne? Genau. Ja, das waren eigentlich so die, die Punkte, über die ich heute nochmal sprechen wollte. Es war wieder vieles dabei, was ihr ja sowieso schon mal gehört habt, aber vielleicht ist auch wieder ein kleiner Impuls dabei, wo ihr sagt, ah ja, könnte ich nochmal drauf achten. Und wenn ihr Fragen habt, ja, haut die einfach unten rein in die Kommentare oder schreibt mir bei Instagram oder wo auch immer. Ich will euch da ja bestmöglich unterstützen. Oder ihr kommt ins Coaching, gibt immer mal wieder Coachingplätze, die ich vergeben kann. Also von daher, wer wirklich gezielt trainieren möchte, ist da gern gesehen bei mir. Und ja, ich würde sagen, ich bin fertig für heute und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Also macht's gut und bis dann, euer Coach Alex.